Herr, wir danken dir dafür, dass wir uns in deiner Wahrheit betrachten dürfen und dass du uns einlädst in deine Gegenwart. Danke, dass wir bekennen dürfen, dass wir nichts können und nichts sind im Vergleich zu dir, aber du uns deine Tür geöffnet hast, die niemand schließen kann. Segne die Predigt, rede du zu uns. Amen. Ja, scheinbar ist die Taufe bei uns noch sehr aufregend. Da sind einige Dinge jetzt schiefgelaufen, aber ich denke, wir kriegen den Gottesdienst noch durch. Und zwar, weil das Wesentliche des Evangeliums steht ja an, die Taufe. Ich hoffe, der Marc erträgt nicht. Also, wo bist du? Da hinten. Ja. So, ich habe uns eine Bibelstelle ausgesucht aus dem Römerbrief, Kapitel 10. Da könnt ihr schon aufschlagen, wer eine Bibel dabei habt. Es liegen ja welche aus. Römerbrief, Kapitel 10. Und wenn ihr meine Bibel findet, ich verlege sie manchmal, das kann passieren, findet ihr in meiner Bibel sehr viel Geld. Ja, also es ist wie so ein Portemonnaie bei mir, guck. Da ist Geld drin, überall Geld. Das habe ich mir eingefallen, ich brauche manchmal Einlagen, dann lege ich manchmal Zettel hin. Aber der Armin beräumt ja manchmal Wohnungen und da findet man Geld. Das ist komplett nutzlos. Einfach nutzloses Geld und das eignet sich wunderbar. Denn damit ist prophetisch gesagt, der Schatz ist die Bibel und das, was wir als Schatz betrachten, ist eigentlich total wertlos. Also ich habe beispielsweise hier 50 Mark mit Engels drauf. Der Deutschen Demokratischen Republik 1971, 3 Jahre älter als ich. Und damit möchte ich zeigen, ist einfach nichts wert, ist einfach Müll. Ja, aber ein schönes Beispiel. Für unser Leben. Da denken wir, es ist total viel und dann sammeln wir auf Russisch Fantiki, Bonbonpapier. Kannst du wegschmeißen. Euro übrigens auch. Alles, was hier alles wichtig ist, ist total bunt bedrucktes Papier. Irgendjemand hat es gedruckt, hat gesagt, wertvoll, wir laufen. Oh, es ist wertvoll. Und dann ist Müll. Aber das Wertvolle ist hier und der Müll ist drin. Darf mir helfen, das Wertvolle besser zu gliedern. Und ich möchte jetzt schon zu Beginn gleich einsteigen, was ist denn wertvoll für dein Leben? Hast gerade mal verlebt bis hierhin? Geschafft, Gott sei Dank. Und nun hoffen wir, dass dieser Gottesdienst für dich zu einem wertvollen Gottesdienst wird und dass du vom Müll und Wert unterscheiden kannst. Und deswegen lade ich dich ein, wirklich zu fragen, was ist denn, wofür lebst du? Wir werden ja gleich einen Menschen beerdigen. Für die, die nicht genau wissen, was eine Taufe ist, eine Beerdigungsfeier. So steht es geschrieben. Einer stirbt. Du wirst heute dabei sein, wie einer stirbt. Er geht in seinen Tod hinein, stirbt ein altes Leben. Und wenn er aus dem Wasser rausgeht, ist er wieder neu geboren. Und denn wenn du nicht stirbst in dieser Welt, wirst du im Ewigen nicht leben. Frage, bist du bereit? Bist du bereit zum Leben oder machst du Fantiki? Fantiki Leben, wertloses Leben, bedeutungsloses Leben, etwas verleben, Sauerstoff, Ressourcengebrauch verbrauchen. Und die Frage ist, wie wird man jetzt gerettet? Für die Gäste, die zum ersten Mal sind, sie sind vielleicht irritiert, was ist das für eine Predigeröffnung? Aber wir wollen uns nicht drumherum bewegen, wir wollen immer zum Kern des Lebens hindurchdringen und fragen, wofür leben wir denn eigentlich? Was sagt denn die Bibel, wie wird gerettet? Also ich habe vor einigen Jahren, ich glaube, das Video ist 6 Jahre alt, ungefähr 6, 7 Jahre alt. Mark ist ja katholisch, wir haben auch katholische Menschen unter uns, fühlt euch bitte nicht angegriffen, ich greife ja alle an, die Schlimmsten sind die Freikirchler, die muss man immer angreifen, aber ich greife also keine Konfession an, sondern ich greife Wahnsinn an. Also da hat der Vatikan so eine Art Promo-Video entwickelt, wollte mal der gegenwärtige Papst wollte ein gutes Video machen und da so ein Video, das könnt ihr übrigens finden, und da sind 4 Weltreligionen dargestellt, wie sie gleichzeitig so mit Licht und professionellen Stimmen Übersetzungen, also sehr professionell gemacht, alles sehr stimmig, stylisch. Und dann erzählen 4 Vertreter der Religionen, ein Buddhist, ein Muslim, ein Jude und ein katholischer Christ, also Katholik, erzählen eine der größten Heresien, Irrlehren, die man sich ausdenken kann. Sie sagen nämlich, dass alle Religionen gleich sind. Ein Vergleich. Der Vatikan hat das mit sehr viel Geld bezahlt. Das gesagt. Hauptsache, wir haben irgendeine Liebe, dass wir an Gott glauben, der Liebe ist. Also ein pantheistisches Video für, ich glaube, das war nicht ganz billig, das Video. Und ich habe das angeschaut damals, ich habe gesagt, was für eine Lüge. Was für eine Lüge. Versteht ihr das ungefähr, wenn ich jetzt hingehen würde zum Armin, er würde es ja auch machen. Ich würde sagen, Armin, guck mal, ich gebe dir 50 Mark, gibst du mir 50 Euro, ist dasselbe. Und jeder in dem Raum wüsste, das stimmt nicht. Denn magischerweise sind die 50 Euro gegenwärtig mit Kraft aufgeladen und dies nicht wahr? Aber beides ist so Geld. Beides ist so dasselbe. Und wenn ihr dieses Video anschaut, dann, und ich weiß, dass auch viele Katholiken sich über dieses Video unfassbar aufgeregt haben und haben gesagt, direkt aus dem Vatikan, das gibt es doch gar nicht. Aber es ist kein Fake, kannst du nachschauen, ganz schnell gefunden, noch im Internet sehr präsent. Und deswegen ist die Frage, wenn es um dein Leben geht, wenn es um das Wichtigste geht, ob du einfach nutzloses Papierchen bist oder ob du das ewige Leben hast und mit Gott versöhnt bist, denn was hilft? Was hilft? Kennst du den Unterschied zwischen, allein ich lasse mal die Buddhisten komplett weg, die haben also mit diesem Verständnis ja gar nichts zu tun, aber allein diese sogenannten drei monotheistischen Religionen, Christentum, Islam und Judentum. Kennst du den Unterschied zwischen dem, was wir heute hier machen und beispielsweise allein nur mit dieser Beschneidung im Judentum? Es ist ein fundamentaler Unterschied, das ist auch der Kernunterschied zu allen Religionen. Also nur für dich ganz kurz einmal eins der Weltreligionen. Zwischen Islam und Judentum besteht sehr, sehr wenig Unterschied. Sehr, sehr wenig. Also ein Muslim und ein Jude, die können beide beschnitten. Beide haben so eine Art Vorstellung von Haram oder Koscher. Also was sie essen und nicht essen dürfen, also sehr gesetzesorientiert. Monotheistisch in dem Verständnis, dass sie den Messias, den Sohn Gottes, ablehnen. Und deswegen frage ich mich, warum wird man überhaupt Muslim? Man hätte auch Jude sein können, weil das ist die erste. Dann sagen die Muslime, ja, die Juden haben was verfälscht und bla bla bla. Aber spielt keine Rolle. Rein systemisch sind diese Religionen, Mohammed hat ja von Juden de facto das Grundgerüst übernommen. Und stellt sich bloß die Frage, was ist der Unterschied zwischen Christentum und, bleiben wir bei einer Religion, Judentum? Was bedeutet Beschneidung? Das, manche denken, auch christliche Kirchen, das ist Analogie zu Beschneidung. Ist es nicht. Also wenn du Taufseminar besuchst, dann weißt du, dass es hat mit Beschneidung gar nichts zu tun, was wir heute machen. Was ist Beschneidung? Beschneidung ist ein Bundeszeichen im Judentum und ein Jude wird beschnitten unter das Gesetz Moses. Und in dem Moment, wo er beschnitten ist, steht er unter dem Gesetz und muss 613 Gebote erfüllen, damit er vor Gott bestehen kann. Ähnlich funktioniert das im Islam. Und die Aufgabe eines Juden ist, Gesetze zu erfüllen in aller Vollkommenheit. Und wenn er nicht erfüllen kann, was muss er tun? Opfern. Wo kann er opfern? Nur im Tempel. Wo steht der jüdische Tempel? Nirgendwo. Darf also ein Jude in der Synagoge opfern? Nein. Was macht also ein Jude, wenn er gesündigt hat? Wenn er eins der 613 Gebote nicht einhalten kann, wo geht er hin mit seiner Schuld? Er hat nichts. Wie wird ein Muslim gerettet? Wenn es ehrlich genug ist, einzugestehen, dass er die Gebote Allahs nicht einhalten kann. Wie denn? Er hat nicht. Wohin willst du mit deiner Sünde? Oder haben wir uns eingeredet, es gäbe gar keine? Oder glauben wir, dass das Ergebnis dieser Welt, dieser Wahnsinn, den wir erleben seit Jahrtausenden schon, morden, töten, lügen, Ehebrechen, Kinder misshandeln, aber dass das normal ist? Haben wir uns daran gewöhnt? Gibt es also keine Sünde? Redet man mit Soziologen, Psychologen und ich weiß nicht, Experten, weil mir wird immer wieder vorgeworfen, naja, ich würde so ein bisschen abschätzend und abwertend über die Liga reden. Naja, wie soll ich denn anders? Wie denn? Wie retten wir denn? Wir hier Münchhausen aus eigenem Zopf aus dem Sumpf? Wie willst du gerettet werden? Was ist der Preis deiner Sünde? Wie kannst du dich mit wertlosem Geld freikaufen? Erzähl mir das bitte. Wer könnte das? Und das Fatalistische ist in der Bibel, ist im Alten Testament, auf welches die Juden sich ja berufen, steht ja auch beschrieben. Das heißt, wenn du dich einhalten kannst, die Gesetze Gottes, dann wird Gott ein hartes Gericht sprechen. Und im Alten Testament wortwörtlich könnt ihr im 5. Buch Mose alles nachlesen. Und bis heute haben die Juden kein Konzept, die haben bis heute, also das Judentum hat kein Konzept, wie sie ihre Religion ohne den Tempel leben können. Seit 2000 Jahren ohne Tempel. Seit 2000 Jahren ohne Sündenvergebung. Wie soll man weiterleben? Deswegen kamen sie mit Kabbalismus, mit irgendwelchen mystischen Pseudo-Erklärungen, dass sie Schabbat jetzt halten wollen. Das ist die Fokussierung, warum sie Juden die Schabbat, weil das so wichtig für sie ist, weil der Tempel fehlt, alles fehlt. Und das führt uns zurück, zu 2000 Jahre zurück, zu dem messianischen Punkt, als Jesus vor dem Tempel stand und alle Jünger schauten und waren so beeindruckt von diesem Tempel und haben gesagt, wow, was ist das für ein Königreich? Und der Herr hat gesagt, es wird kein einzelner Stein auf dem anderen übrig bleiben. Es wird alles zerstört werden. Eure ganze Fantiki, eure ganze Pseudo-Religionen, all das, was ihr euch selber aufgebaut habt, das wird Gott zerstören. Und es wird ein neuer Tempel gebaut werden, der Tempel, der durch den Heiligen Geist gebaut wird. Und ihr werdet ein neues Kapitel aufschlagen, also mit Pfingsten. Wir stehen ja kurz vor Ostern und Pfingsten, dass der Heilige Geist kommen wird und er wird einen ewigen Tempel bauen durch die Gemeinde, weltweit. Und wenn wir heute feiern, dann feiern wir genau den Unterschied. Das heißt, jemand wird nicht beschnitten unter das Gesetz Moses gestellt, welches er sowieso nicht halten kann. Es gibt keinen einzigen jüdischen Lehrer, keinen einzigen, der von sich behaupten, also kein Rabbiner, keine Hochrabbiner von sich behaupten könnte, er könnte alle 613 Gebote, und zwar nicht nur an einem Tag, sondern in seinem Leben durchhalten. Niemand. Und jetzt merken wir, dass die Gesetze, die 613 G und Verbote des Judentums nur eine Funktion hatten, uns allen, den Juden und den Nichtjuden, zu zeigen, dass der Mensch vor Gott nicht bestehen kann. Und dass der Mensch suchen muss, wie Gott sich über ihn erbarmt. Und wenn du jetzt hier zuhörst, ist die wichtigste Frage, immer die wichtigste Frage, wer wird dich retten vor Gottes Gericht, vor dem Gottes heiligen Gericht? Denn es ist jedem Menschen Gesetz, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Das ist keine psychologische Manipulation, sondern das ist die Wahrheit. Du weißt, dass du sterben wirst und du weißt, dass die Ungerechtigkeit zur Rechenschaft gezogen werden muss. Und auch du. Und so beschreibt der wichtigste Theologe unter den Jüngern Jesu, unter den Aposteln, der wichtigste ist der Apostel Paulus, ausgebildeter Rabbiner, der sich mit dem Gesetz des Alten Testamentes wie kein anderer Apostel ausgekannt hat, im Römer 10 diese Diskrepanz. Und ich lade euch ein, dass wir die Grundlage für das, was wir gleich hören werden von Mark und das, was jetzt geschehen wird, dass wir das verstehen. Ich lese euch eine Passage aus Römer Kapitel 10 nach Luther-Übersetzung und ich beginne schon im Kapitel 9. Und da stellt sich die Frage, der eigentliche Kontext ist, dass die Juden der christlichen Gemeinde, das ist die erste christliche Gemeinde, die dort entstehen, nicht geglaubt haben, dass die Heidenchristen, die Nichtjuden, also wir de facto alle, die hier sitzen, gerettet werden können, von Gott anerkannt werden. Denn nur Juden könnten das. Das ist die These bis heute. Wenn du mit einem orthodoxen Juden diskutierst, an Goyim, ein Nichtjude, kann nicht gerettet werden. Und der Apostel Paulus sagt, ja, das ist die falsche Auslegung. Und jetzt hört man, was er sagt. Ab Kapitel 9, Vers 30. Was sollen wir nun hierzu sagen? Das wollen wir sagen, wir als Christen. Die Heiden, die hier alle sitzen, also die Nichtjuden, die nicht nach der Gerechtigkeit trachteten, also nach dem Gesetz Moses, haben die Gerechtigkeit erlangt. Ich rede aber von der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Israel aber hat nach dem Gesetz der Gerechtigkeit getrachtet und hat es dennoch nicht erreicht. Warum das? Weil es die Gerechtigkeit nicht aus dem Glauben sucht, sondern als komme sie aus den Werken. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht in Jesaja Kapitel 8, Vers 14 und 28, Vers 16. Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist, und ich flehe auch zu Gott für Sie, also die Juden, dass Sie gerettet werden. Denn ich bezeuge Ihnen, dass Sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Denn Sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen Ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Denn Christus, der Messias, der Messias, ist das hebräische Begriff dafür, ist der Titel. Denn Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Mose nämlich schreibt von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, Zitat aus 3. Mose 18, Vers 5, dort steht, der Mensch, der das tut, das Gesetz also, das vollkommene Gesetz 613 und Verbote, wird dadurch leben. Aber die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht ebenfalls in Mose, 5. Mose, Vers 30, Verse 11 bis 14. Dort steht geschrieben, sprich nicht in deinem Herzen, wer will hinauf gen Himmel fahren. Zitat Ende. Jetzt sagte Paulus, nämlich um Christus herabzuholen. Oder erneut Zitat, wer will hinab in die Tiefe fahren, nämlich, Erklärung Paulus, um Christus von den Toten heraufzuholen, sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe, in deinem Munde und in deinem Herzen. Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Denn wenn wir wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Denn die Schrift spricht, Jesaja 28, Vers 16, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen oder Deutschen oder Türken oder Arabern oder Asiaten. Das spielt gar keine Rolle. Zwischen Heiden und Juden also. Es ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Über diesen Vers kam der katholische Theologieprofessor und Mönch Martin Luther zum Glauben. Das war dieser Vers. Und es stellt sich für uns die Frage, und ich möchte so eindringlich wie möglich das auch beschreiben, ich möchte keine Witze erzählen und keine lustigen Geschichten. Der Messias ist der Unterschied. Nicht das Gesetz. Nicht der Tempel, nicht die Kirche, nicht die Frömmigkeit, nicht die Gesetze, also nicht das religiöse System ist der Unterschied, sondern der Messias. Er macht den Unterschied. Und wer den Messias hat, hat das Leben. Wer aber Messias nicht hat, hat das Leben nicht. So einfach ist es. Es bringen uns keine hochbezahlte Werbevideos, die sagen, es ist egal, welche Religion du anhörst. Nein, auf gar keinen Fall. Sogar, du kannst sogar in christlicher Kirche sitzen, egal welche Konfession, und irgendwie dich dazugehörig fühlen, aber niemals verstanden, welche Bedeutung der Messias für dein Leben hat. Es kann sein, dass du jetzt vor Ostern sitzt und immer noch nicht weißt, was Ostern bedeutet. Fast kein Deutscher weiß, was Ostern bedeutet. Das ist das Fest der Auferstehung, aber bevor der Ostersonntag kommt, die Auferstehung, haben wir Karfreitag, das ist die Hinrichtung des Messias. Das ist das Blutgeld für dich. Das sind keine Fantiki, sondern das ist das Leiden Christi, des Messias, damit du erlöst wirst. Alle werden durch sein Blut erlöst. Wir sind nicht mit billigem Gold, wir sind nicht mit billigen Scheinen erlöst, freigekauft worden, sagt der Apostel Petrus, sondern durch das kostbare, heilige Blut Christi. Der Held starb, damit du gerettet wirst. Und wenn wir jetzt Taufe feiern, dann ist es ein Bekenntnis. Mark bekennt damit, dass er 100% verfehlt hat, die Vorstellung Gottes über sein Leben. Das ist die Buße, das ist die Sündenbekenntnis. Ich habe es verstanden, dass ich vor Gott nicht bestehen kann. Und ich hoffe, dass jeder in diesem Raum, jeder ohne Manipulation, soziologischen Kunstgriffen, sondern jeder von sich behaupten kann, dass er selber in seinem Herzen und in seiner Seele weiß, dass er vor Gott nicht bestehen kann. Denn das ist die Wahrheit, die hier beschrieben wird. Und wir müssen keine Tiefenpsychologie aller Freud betreiben. Wir müssen gar nicht. Wir müssen einfach nur kurz ins Spiegel schauen, um zu bekennen, ich werde in diesem Zustand vor Gott nicht bestehen. Wenn du das bekannt hast, dann musst du eine Erkenntnis haben, dass der Einzige, der das Leben ist, der das Leben geschaffen hat, der das Universum geschaffen hat, der die Sündenvergebung erschaffen hat. Denn Sündenvergebung ist eine Schöpfung. Sie gab es nicht vor Kreuz und vor der Auferstehung. Es ist eine Schöpfung. Wie das Universum geschaffen wurde, so wurde die Erlösung geschaffen. Durch den Gleichen, der das Universum geschaffen hat, die Tür, die geöffnet wurde in das Reich Gottes, ist der Messias, der Schöpfer. Ich habe jetzt gelesen, vielleicht nur mal als Anekdote für Christen. Im Neuen Testament, im Griechischen, steht, Jesus Christus spricht in der Offenbarung, ich bin Alpha und Omega. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Dieser Begriff wird immer und immer wieder beschrieben. Und damit wird gemeint, dass Alpha ist der erste Buchstabe im griechischen Alphabet und Omega der letzte, dass diese zwei Buchstaben, Anfang und Ende, das Allumfassende ist. Das heißt, wenn Jesus Christus spricht, ich bin Alpha und Omega, dann bedeutet, ich bin alles. Von Anfang bis zum Ende. Ich bin alles, allumfassend und allerfüllend. Und was die wenigsten wissen, das können wir uns nicht vorstellen, dass sowohl das hebräische Alphabet als auch das griechische Alphabet, dass die Buchstaben des Alphabets gleichzeitig in beiden Sprachen damals Zahlen waren. Also die arabischen Zahlen gab es nicht und wie ihr wisst, die Römer hatten extra Zahlen, das heißt die Römer haben teilweise Buchstaben gehabt, bitte die römische Schrift, X für 10. Aber nach und nach entfaltete sich die Zahlenkombination aus dem Alphabet heraus, aber das war erst später. Die arabischen Buchstaben, die wir sie kennen, oder die indische Variante, die war damals nicht üblich, sondern damals stand jeder Buchstabe für eine Zahl. Also man rechnete mit dem Alphabet. Und deswegen gibt es im Judentum bis heute Gematrie. Dort ergibt jedes Wort eine Zahlenkombination. Also wenn jemand zum Beispiel sagt David, dann ist es die Zahlenkombination 14. Und so weiter und so fort. Und das ist in der jüdischen Theologie total wichtig. Und interessant ist, dass Jesus Christus, wenn er sagt, ich bin Alpha und Omega, dass natürlich die Griechen das auch verstanden haben, aber die jüdische Gematrie ist da anders. Und wenn du nämlich den ersten Buchstaben im jüdischen Alphabet nimmst, Aleph, 1, und den letzten Buchstaben im jüdischen 22 Buchstaben, letzten Taf, der hat die Zahl 400. Buchstabe Taf hat eine Zahlenkombination 400. Nimmst du Aleph und Taf zusammen, hast du 401. Und ich habe das in den letzten Predigten immer wieder erzählt. Man kann natürlich viel Unsinn damit treiben, aber es ist interessant. Im Hebräischen, wenn ich dem Messias zu Juden gesprochen habe, ich bin Aleph und Taf, dann wussten sie, es ist 401. Und jetzt ist im jüdischen Gematrie tatsächlich so, dass du Zahlenkombinationen, Heilsbegriffe auch in Zahlen ausdrücken kannst. Und wenn du Gematrie rückwärts liest, also wenn du fragst, was passt in 401 herein, da passt nämlich der Satz, Jahwe ist der Messias, ist 401. Und für Juden ist es klar, es ist ein Skandalon. Denn für sie kann er nicht der Messias sein, aber er ist. Er ist der Messias. Und er sagt, kommt hier zu mir alle, die ihr mühselig beladen seid, und komm und empfange ewiges Leben. Aber nicht als so ein Fantiki-Mist, den du irgendwo reinlegen kannst, sondern kommt her zu mir alle und seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist, das ist das Abendmahl, und zeigt alle Welt, was ich für euch getan habe. Und darum ist es im Römer 10 zusammengefasst, wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt. Das ist das, was der Heilige Geist bewirkt. Das heißt, die Sündenerkenntnis, die geht durchs Herz. Das werdet ihr in der Apostelgeschichte immer wieder hören. Und es ging ihnen durchs Herz. Und sie erkannten. Und ihre Augen wurden aufgetan. Das heißt, wenn du plötzlich stehst vor dem Messias, davor war das irgendeine Figur, über die man diskutieren konnte, sonst, und plötzlich erkennst du seine Dimension. Plötzlich zeigt der Heilige Geist, wer er ist. Er ist der Messias. Er ist der Schöpfer des Universums und ist der Schöpfer des Heils. Und er sagt, mein Leib für dich gegeben. Mein Blut für dich vergossen. Du bist eingeladen. Kommt her zu mir, alle, die mühselig und beladen sind. Und Mark, er wird ein Zeugnis ablegen, deswegen komme ich zum Schluss, wird getauft, weil er das bekannt hat. Und deswegen taufen wir nur so, wie im Neuen Testament beschrieben, dass Menschen in den Tod hineingetauft haben, die erkannt haben. Versteht ihr? Deswegen taufen wir auch keine Säuglinge und sonst was. Ein Säugling weiß nichts, versteht nichts. Und das ist kein Ritual, kein magisches Ritual, sondern das ist ein Bekenntnis. Mit dem Herzen, das, was der Heilige Geist bei ihm bewirkt hat, glaubt er und mit dem Mund bekennt er. Und ihr werdet heute Zeugen sein, dass er wiedergeboren ist. Nicht durch dieses Wasser, nicht durch mich, nicht durch diesen Raum, nicht durch diese Welt, sondern durch den Messias. Und deswegen bleibt für Mark. Seht ihr, der Mark ist auch gar nicht der Wichtigste, auch nicht der Wichtigste, der Messias ist der Wichtigste. Deswegen bleibt für Mark und für die Gemeinde ein kleiner Nachsatz. Denn der Apostel Paulus in Römer 10 nochmal für uns nachgelassen hat. Er hat gesagt, Leute, hört auf, Unsinn zu betreiben, dass ihr durch Moral, durch Gesetzlichkeit, durch eure eigenen selbstfabrizierten Lügen und Selbstwahrnehmungen irgendwie vor Gott bestehen könntet. Geht zu Messias, geht. Aber die Frage ist, wie sollen die Menschen zu Messias kommen, wenn sie davon nichts wissen? Wie denn? Und jetzt achtet, das ist ja genau die Weitergabe. Also der letzte Satz war, den Luther ja nicht mehr vorbeikam, denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Denn, Zitat, Jesaja 52, Vers 7, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam. Denn Jesaja spricht ebenfalls in Jesaja 53, Vers 1, das ist das großartigste Messias-Kapitel der Bibel. Steht im Alten Testament im Jesaja Kapitel 53, Entschuldigung, und da steht: Herr, wer glaubt unserem Predigen? So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber aus dem Wort wessen? Christi, der das Logos ist, sowohl im Alten wie im Neuen Testament. Damit möchte ich enden, meine Kurzpredigt, und dich herausfordern, dass du gleich ein Zeuge dessen bist, was jetzt hier geschieht. Du wirst erleben, dass jemand in das Reich Gottes hinein bekannt wird. Der Heilige Geist hat ihn schon vorher gemacht, dieser Kampf ging schon vorher, aber heute wird es besiegelt. Er geht in den Tod und stirbt sein altes Leben und aufersteht in der Auferstehungskraft des Evangeliums, so wie Christus auferstanden hat. So ist er auferstanden in das neue Leben. Also wenn du der Zeuge dessen bist, frage dich, wer bist du? Ich bete. Lieber Herr, wir danken dir dafür, dass du das ewige Leben bist und dass du eine Tür geöffnet hast, die niemand schließen kann. Und ich bitte dich, dass dein Heiliger Geist in die Wahrheit führt. Und dass wir heute Zeugen sind, eine Freudenbotschaft. Du hast überwunden, Sünde, Tod. Und die Verdammnis. Und lass uns erkennen, dass diese Hoffnung, diese lebendige Hoffnung nicht nur für Mark offen steht, sondern für alle Menschen. Und dass du auch alle einlädst. Bitte wirke du in deiner Erkenntnis und in deiner Kraft. Gelobt sei dein Name. Amen.